Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz einen schönen sonnigen Vormittag bei mir hier in Tirol, wo ich jetzt gerade auf Urlaub bin. Und auch dir, liebe Maria, im Studio, wo es, glaube ich, noch nicht so die Sonne scheint, auch einen schönen Tag und eine gute Arbeit. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde verbringen. Ich denke, zu einem für uns alle, die wir gläubig sind, ein ganz wichtiges Thema. Wie oft beten wir und denken uns insgeheim, wer weiß, ob uns Gott erhört. Und wir beten und wir beten und wir beten und wir beten unsere Alltagsgebete und glauben wir wirklich, dass Gott wirklich was ändert. Und oft haben wir das Gefühl, es ist schon wichtig zu beten. Wir sind treu Gott gegenüber und wir gehen einen geistlichen Weg mit Gott und er muss uns ja nicht immer erhören. Und trotzdem ist unsere große Frage, wieso erhört er uns nicht immer? Warum ist es nicht so, dass wenn ich oben eine Münze einwerfe, nämlich zum Beispiel den Vater Unser, dann kommt doch unten dann das raus, was ich will, ja? Weil sonst hätte ich ja nicht eingeworfen. Das ist eben dann dieser berühmte Automatengott. Aber wenn wir uns an unsere Kinderzeit erinnern und an diese Kaugummiautomaten eben erinnern, wenn wir da eben damals eben einen Schilling eingeworfen haben, da hat man gedreht, also sprich das Gebet dann erfüllt, wenn wir das umlegen, und dann ist unten etwas rausgekommen, was wir nicht genau gewusst haben. Ja? Entweder ein roter, blauer, grüner Kaugummi oder, wenn es ganz toll war, irgendwie ein Spiel, ein kleines, eine Glaskugel oder sonst irgendwas anderes. Ja? Also das war dann schon die Überraschung. Das heißt, da werden wir schon hinübergeführt. Es ist eben nicht so, dass man oben was einwirft und unten kommt dann das Gewünschte raus, weil dann wäre Gott wirklich ein Automatengott, dann hätte ich ihn voll in der Hand. Dann könnte ich alles das, was mir jetzt gerade einfällt, könnte ich mir wünschen, wie ein Gott ist dann die Zauberfee und dann kommt immer genau das raus, was ich will. Und das kann es nicht sein, weil dann wäre nicht er Gott, sondern ich wäre Gott und ich könnte ihn am Gängelband führen. Ja? Und ich könnte halt sagen, jetzt wünsche ich mir Sonne und dann wünsche ich mir Schnee und dann wünsche ich mir Regen. Und wenn der Bauer dringend Regen braucht, dann wünscht sich der Regen und ich wünsche mir Sonne. Und wem soll jetzt Gott gehorchen? Also wo sind wir denn? Also das heißt, das ist schon ein ganz wichtiger Einleitungspunkt, dass es nicht so ist, dass wir Gott mit unserem Gebet zwingen können. Gott sei Dank nicht, sonst wäre er nicht Gott. Das heißt, unser Gebet ist immer als Basis ein Gebet der Hingabe, ein Gebet der bittenden und dankenden und lobenden Haltung. Das ist die Grundbasis. Paulus sagte auch, bringt eure Bitten stets mit Dank vor Gott. Also das heißt, nicht nur betteln, sondern auch schon dankend vertrauen, dass uns das Richtige gibt. Und dann geht es ja auch darum, dass uns Gott das gibt, was für uns passt und auch zu dem Zeitpunkt gibt, was für uns passt. All das ist ja auch Teil unseres Glaubens. Wenn ich jetzt bitte gib mir jetzt zum Beispiel eine neue Arbeit, dann ist es trotzdem Gottes Ermessen, ob ich jetzt heute, morgen oder übermorgen oder gar keine kriege. Und was mache ich damit? Jetzt bin ich jetzt auf Gott böse, wenn er mir jetzt meine Bitte nicht erhört, oder vertraue ich weiter, dass Gott schon weiß, warum nicht. Und passe ich mein Gebet auch an die jeweilige Situation an. Beispiel, wenn Sie krank sind und Sie werden sicher beten, dass Sie gesund werden, weil jeder Mensch will gesund werden und auch Gott will, dass wir gesund sind an Leib, Seele und Geist. Und warum ist es jetzt nicht so, dass wir sofort, wenn wir beten, sofort wieder pumpert gesund sind? Warum sind manche Menschen chronisch krank und werden auch nie wieder gesund? Wieso fahren manche Menschen nach Lourdes und beten inständig seit Jahrzehnten und werden nicht gesund? Und warum beten andere nicht und werden schon wieder gesund? Also das Geheimnis ist es, dass wir als glaubende Menschen Gott vertrauen, dass er das Richtige tut. Und jetzt könnten Sie ja sagen, na gut, dann hat es keinen Sinn mehr zu beten, schon gar kein Bittgebet, hat ja auch keinen Sinn, weil Gott macht sowieso das, was er will. Und nein, das wäre also auch psychologisch dann falsch und auch geistlich falsch, auch theologisch falsch, weil Gott will ja auch gebeten sein, er will ja auch wissen, was wir wollen, was wir brauchen. Und trotzdem ist es wie in einer anderen Beziehung, wenn ich meiner Frau sage, bitte mach mir einen Tee, dann hat sie immer noch die Freiheit, mir einen Tee zu machen oder nicht. Und das ist dann immer noch ein Zeichen von Liebe, ob sie einen Tee macht oder nicht. Und sie kann auch sagen, du, es tut deinen Tee nicht gut. Das ist jetzt wahrscheinlich ein weit hergeholtes Beispiel, aber kann sein, dass sie sagt, na, trink mal schon deinen Tee, was anderes. Ja? Und das ist also auch immer im Gespräch zu klären und nicht zu fordern. Ja? Weil sonst gehe ich in ein Kaffeehaus und bestelle einen Tee und der bringt mir dann einen Tee, weil ich zahle auch für den Tee. Aber wenn das im Bereich der Beziehung und im Bereich der Liebesdienste ist, dann kann sich das auch ändern, dann kann das auch anders sein. Und ja, was können wir jetzt da von den Heiligen lernen? Und was können wir von anderen Menschen lernen, die so tief im Gebet sind? Weil wir gehen ja oft zu Menschen, die sagen, bitte bet für mich, weil die eine größere Gebetskraft offenbar haben. Also manche von Ihnen haben vielleicht jetzt den Pater Roy über Radio oder persönlich kennengelernt, Nachfolger von Pater Tatif, der wirklich eine unglaublich starke Gebetskraft hat. Ja? Oder auch viele indische Christen, ja, die in Österreich auch missionieren, haben eine ganz starke Gebetskraft. Ja? Oder wenn wir zu anderen Priestern oder zu anderen Menschen gehen, wo wir wissen, da wird das Gebet offenbar mehr erhört als bei mir, gehen wir auch dorthin und sagen, bitte beten Sie für mich. Ja? Und was machen die anders? Was machen die Heiligen anders? Das ist doch die zentrale Frage. Ist jetzt mein Gebet zu schwach, zu ungläubig oder ist es eh stark genug und Gott hat mit mir einfach was anderes vor? Ich bete einfach falsch, bete ich zu wenig glaubensstark und kraftvoll? Auf was muss ich da achten? Und da können wir wirklich von den Heiligen lernen und auch von den unterschiedlichen Gebetshaltungen. Und ich bin jetzt gerade in Tirol bei einem befreundeten Priester, beim Pfarrer Hannes Binder, der auch schon öfter in Radio Maria war. Und wir haben gesagt, wir machen heute die Sendung ein bisschen gemeinsam. Und ich würde jetzt das Wort an den Pfarrer Hannes Binder übergeben, dass er jetzt einige Worte sagt und dann übernehme ich wieder und dann freue ich mich, wenn Sie dann nachher auch anrufen und wir quasi so zu dritt ins Gespräch kommen. Also Sie können heute sowohl Fragen an den Pfarrer Hannes Binder stellen, als auch an mich. Also ich übergebe.
Ja, grüß Gott meinerseits. Wir sprechen heute über das Gebet, was das Gebet ist. Gebet mit und von den Heiligen auch lernen. Da habe ich zunächst Augustinus, der sagt, Gebet ist ein Sprechen zu Gott hin. Ein Sprechen zu Gott hin, aber auch mit Gott natürlich. Johannes Climacus sagt, ein Zusammensein von Mensch und Gott. Vielleicht erinnert diese Aussage auch an eine vielleicht auch bekannte Episode, nämlich von Johannes Maria Vianney, der einen Bauern einmal in der Kirche beobachtet hat und ihn gefragt hat, was er da tut. Und der Bauer sagt, ich schaue ihn an, er schaut mich an. Auch das ist eine schöne Form von Gebet. Es gibt also sehr viele verschiedene Formen von Gebet. Grundsätzlich ist Beten einfach ein Reden, ein Plaudern mit Gott. Eine Beziehung, ein Beziehungsein mit Gott. Und wenn wir ans Gebet denken, dann zunächst einfach an diese Formelgebete. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Gebetsformen. Wir kennen eben Vater Unser, gegrüßet seist du Maria. Grundsätzlich können wir einmal Gebet einteilen, also das mündliche Gebet in Singen, in Leiden, auch das ist Gebet. Dann ein mündliches, lautes Gebet oder leise gesprochenes Gebet, ein betrachtendes Gebet, das innere Gebet. Dann ein, was jetzt eben auch schon angeklungen ist, was ich mitgehört habe, ein Dank, ein Lob. Anbetung, Bitte, Klage, was uns wahrscheinlich kaum bewusst ist. Und dazu jetzt vielleicht auch die Einladung der Heilige Schrift, da besonders die Psalmen anzuschauen. Die Heilige Schrift ist überhaupt ein Gebetbuch. Und in den Psalmen finden wir auch Fluchpsalmen. Der alttestamentliche Beter hat also auch seinen ganzen Frust, seinen Zorn, ja auch seinen Hass losgeworden durch Fluchpsalmen. Also wen es interessiert, der möge einmal da ruhig einmal nachschauen. Was jetzt auch angeklungen ist, wo ich auch gerne etwas noch ergänzen möchte, nämlich, dass jemand für einen betet. Und da denke ich an eine Episode, eine Bekannte von mir, die hat einmal gesagt, wenn sie einmal ein großes Anliegen hat, dann geht sie zu der und der, also eine Bekannte von ihr, weil da weiß sie, wenn sie betet, da geht was weiter. So hat sie es gesagt. Also da merkt man, unterschiedlich, also die eine steht offensichtlich Gott näher, und das erinnert an etwas, was bei uns in unserer Gesellschaft leider in Verruf geraten ist, aber was im Glauben eine ganz wesentliche Bedeutung hat, nämlich Beziehung. Ja, wir stehen in heiler Beziehung zu Gott, und das ist aber im Prinzip die gleiche Bedeutung, wenn wir in der Gesellschaft von Beziehung sprechen, und wenn wir an Beziehung denken, dann nicht nur jetzt eheliche oder familiäre Beziehung, sondern wir denken auch an die Beamtenbeziehung, diese ganze Gesellschaft, das aber eben bei uns leider eben in Verruf geraten ist. Aber hier ist etwas Paralleles. Wir sollen und wir brauchen diese Beziehungen, die Vitamin B zu den Heiligen, aber eben auch zu Personen, wo wir wissen, dass sie für uns wirklich gut beten können, Fürsprache einlegen. Und da darf ich ruhig auch einladen, dafür sind ja auch die betrachtenden Orden da, also in Österreich speziell die Karmeliten, Karmelitinnen natürlich, Zisterzienserinnen, die kleinen Schwestern von Bethlehem, Kinderalm. Und wir haben in Österreich da auch sehr viele betrachtende Orden, die da sind, für andere zu beten. Wir haben jetzt also da eine ganze Fülle, dass ich fast sagen kann, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wir stehen jetzt am Beginn der Fastenzeit. Da hat das Beten auch eine wesentliche Rolle, Beten aber auch in Verbindung mit Fasten, Almosen geben. Da habe ich das Stichwort mir mal aufgeschrieben. Almosen geben von der Mutter Therese, er sagt, sie geben, bis es weh tut, dass man gleichsam auch was spürt. Also, wer einmal anfängt, und die haben auch da so mal aufgeschrieben, wenn das Gebet als Kommunikation mit Gott verstanden ist, ja, braucht es keine weitere Einschulung mehr. Es hat dann selbst in sich die Tendenz der Vertiefung in Gott. Wenn sich das entfalten kann, dann haben wir die Überlegungen zum Gebet, haben die Überlegungen zum Gebet ihr Ziel erreicht. Ich möchte jetzt einmal vielleicht ein paar Takte Musik einladen, dass wir da das einmal auch vielleicht setzen lassen können.
Lebenshilfe auf Radio Maria, heute zum Thema von den Heiligen kraftvoll beten lernen. Psychologische Aspekte der unterschiedlichen Gebetsarten. Wir haben heute zwei Referenten in der Sendung. Einerseits unseren bekannten Dr. Reinhard Pichler, Theologe und Psychotherapeut. Er ist zurzeit gerade in Obergurgl in der Pfarre. Und so ist uns auch Pfarrer Hannes Binder heute mit uns verbunden in dieser Sendung.
Ja, jetzt kommen die psychologischen Aspekte, damit die ja nicht zu kurz kommen. Also das Geheimnis ist, warum hat der andere mehr Gebetskraft als ich? Das möchte ich doch gern wissen, oder? Wie gibt's das? Und die Antwort ist, wie stark ist mein Vertrauen in Gott? Und das ist natürlich einerseits ein Glaubensargument, aber es ist auch ein psychologisches Argument. Wie sehr kann ich denn mein ganzes Vertrauen auf Gott werfen, von meiner ganzen Seelenkraft, von meiner Psyche her? Wie sehr kann ich Gott alles anvertrauen? Und wenn Sie den Pater Roy erlebt haben, ja, das war schwer beeindruckend, wie der glaubt. Also wie der auf Du und Du ist mit Gott. Ja. Und das ist eben das Beeindruckende. Wie stark ist unser Glaube? Und das können wir von den Heiligen lernen. Die sind ganz verbunden mit Jesus. Also die reden mit ihm so, wie wenn ich jetzt mit dem Pfarrer Hannes rede, der mir vis-à-vis auf dem Schreibtisch sitzt. Ja. Oder das ist ganz, ganz intensiv. Und wie sehr sind sie auch so tief im Glauben, dass sie wissen, Jesus hört jetzt wirklich zu. Ja? Und so wie wenn sie ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau oder ihrer Mutter oder ihrem Vater oder wie noch immer oder ihren Kindern sagen, du bitte, ich muss dir jetzt wirklich sagen, mach mir jetzt bitte das oder das, ich brauche das jetzt von dir. Ja? Oder wie es in der Bibel steht, Freund, leih mir drei Brote. Ja? Und dann sagt er auch nicht, ich liege schon im Bett und ich schlafe schon und komme übermorgen wieder. Ja? Jetzt stehe ich doch nicht auf und gebe drei Brote. Sondern der steht natürlich auf und sagt, nee, ist doch klar, wenn du kein Brot hast und ich kenne deine Stimme und ich weiß, du bist jetzt in Not, natürlich kriegst du von mir ein Brot. Aber das ist die Beziehungsebene. Wenn dein Fremder angeklopft hätte, der gesagt hätte, grüß Gott, kann ich drei Brote haben, dann wird der Mann sagen, ja, entschuldigen, ich liege schon im Bett, Sie kommen um Mitternacht daher. Warum wollen Sie jetzt ein Brot und wer sind Sie überhaupt? Gott kennt uns alle, Gott sei Dank. Aber Gott kennt trotzdem manche Leute besser, weil sie einfach mehr mit ihm sich besprechen, weil sie einfach mehr mit ihm zusammen sind. Ja? Wenn ihr täglich Zeit mit Jesus verbringt, dann kennt er euch besser. Also wenn ich einmal im Jahr zu Gott bete und sage, grüß Gott, jetzt bin ich in der Weihnachtsmette da und jetzt komme ich auch, grüß Gott, Herr Gott. Also das ist ein Unterschied. Und da können wir uns von den Heiligen alle was abschneiden, weil die Heiligen, die waren Tag und Nacht total intensiv im Gebet. Ja? Beispiel Therese von Avila, die ist in der Kirche gesessen, totale Trockenheit, hat nicht gewusst, ob Gott sie hört oder ob sie nicht hört, aber sie hat trotzdem nicht nachgelassen. Sie hat zu Gott geschrien, zu Gott gebetet, sie hat gesagt, sie ist ärmer als diese marmornen Heiligen, die in der Kirche da stehen, ja? Weil denen geht es besser, weil die sind wenigstens aus Marmor. Und sie ist leider aus Fleisch und Blut und könnt durchdrehen da auf ihrem Gebetssessel da und Gebetsschemel in der Kirche. Sie hält es nicht mehr aus zu beten und es kommt kein Pieps von Gott. Ja? Und trotzdem hat sie nicht locker gelassen und ist dann eine ganz großartige Mystikerin geworden. Gott hat sie einfach geprüft und hat geschaut, na, wie sehr liebst mich denn wirklich? Und das ist ein Geheimnis. Wir können nicht den anderen bestimmen, wie der andere zu uns ist. Wir können nicht Gott bestimmen, wie er zu uns ist. Aber bei der Therese hat er über 20 Jahre sie geprüft. Aber dann hat er dafür mit ihr Vollgas gegeben. Und da ist sie nur vorbeigegangen dann eines wie hunderte Male an dem Christus an der Geißelsäule. Und auf einmal hat sie es durchglüht und durchgriff, ergriffen. Und ab dann waren nur noch mystische Erfahrungen. Ab dann war sie ganz auf Du und Du mit Gott und ist durch alle 7 Wohnungen gerauscht. Und das Buch, das sie dann auch selbst geschrieben hat. Also diese psychologischen Aspekte von den einzelnen Gebetshaltungen haben diese Basis. Jetzt sage ich Ihnen noch die unterschiedlichen Gebetshaltungen. Das erste Gebet ist das Stehen. Wir stehen vor Gott. Wir stehen, so wie wir als Menschen geschaffen sind, können wir wirklich vor Gott stehen, mit erhobenem Haupt. Ja? Wenn ihr all das geschehen seht, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das ist dieses, ich darf vor Gott stehen, ich bin auf Du und Du mit ihm, ich schaue ihm ins Angesicht. Er ist zwar natürlich über mir, aber ich darf stehen vor ihm, ich brauche vor ihm nicht am Bauch liegen. Es gibt auch Phasen, wo ich vor ihm am Bauch liege, aber ich darf auch vor ihm stehen. Mit erhobenem Haupt. Richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Das ist, glaube ich, jetzt der angemessenste Zugang Gott gegenüber. Ja? Dieses Stehen vor Gott. Und deshalb stehen wir auch oft in der Messe. Und der Pfarrer Hannes Binder wird dann noch einiges über diese Gebetshaltungen sagen. Nur noch zwei, drei Worte von mir. Das Knien ist eben diese hingebende Haltung. Gott, du bist alles, ich bin nichts. Und das am Bauch liegen, vor ihm sich ganz, ganz flach machen, ist, ich kann nicht mehr, ich bin komplett am Ende und du musst mich aufrichten. Du bist es, der mich aufrichtet. Ja? Wenn das immer ist, wenn ich immer nur am Bauch liege, ja, dann habe ich ein anderes Problem. Dann sagt Gott, bitte, ich sage dir schon x Sachen, wie du aufstehen kannst. Und du musst schon auch einmal auf mich hören, weil sonst gehst du mit mir nicht in Beziehung, wenn du immer nur liegst. Vielleicht gibt es da was anderes, warum du immer nur liegen willst. Das ist jetzt eine harte Anfrage, vielleicht können wir darüber dann auch noch sprechen. Aber wer immer nur liegt, ist depressiv und kann sein Haupt nicht erheben, weil es da irgendwo ein Schuldgefühl gibt, das gar keine echte Schuld ist. Das gibt verschiedene psychologische Aspekte, die wir dann noch im Gespräch gern ansprechen können. Also das wären jetzt mal so diese ganz drei großen Grundhaltungen. Das Sitzen ist natürlich die Haltung, die uns Menschen auch angenehm ist, wenn wir da entspannt sein können. Und da ist der psychologische Aspekt einfach der, wir können vor Gott einfach auch ruhen, wir können vor Gott einfach sein, auch länger sein, weil im Sitzen ist einfach uns gemäß, auch unserem Bewegungsapparat am besten, wo wir auch am längsten aushalten, wo wir auch am längsten Zeit verbringen. Wenn wir ein Gespräch haben zwischen Mensch und Mensch, dann setzen wir uns auch hin und tun selten im Stehen, weil dann wird das Gespräch nicht zu lang, dann ist es einfach kürzer. Aber im Sitzen können wir gemeinsam tiefe Sachen besprechen, gut zuhören und entspannen. Jetzt übergebe ich wieder an den Pfarrer Hannes Binder, der jetzt die Gebetshaltungen auch im Einzelnen noch erklärt.
Ja, bevor ich noch zu den Gebetshaltungen kommen möchte, weiter noch etwas zu den Wirkungen des Gebetes sagen und auch noch im Anschluss an das Beispiel von der heiligen Theresia. Möchte gern die Geschichte auch von der heiligen Monika ansprechen, die auch oft anspricht, wenn zum Beispiel eine verzweifelte Mutter kommt, die um ihren Sohn, um ihre Tochter betet. Und das ist ja auch schon angesprochen worden, warum Gott oft Gebete scheinbar nicht erhört. Und da ist eben auch etwas Wesentliches zum Gebet zu beachten, eben, was jetzt aber auch schon angesprochen ist, dass wir im Gebet nicht loslassen und locker lassen dürfen. Die heilige Monika hat, soweit ich mich erinnern kann, 30 Jahre um ihren Sohn gebetet, gefleht. Und sie ist auch zum ihren Bischof gelaufen, hat ihn genervt, der einmal entnervt einmal gesagt hat, ein Sohn solcher Tränen geht nicht verloren. Und das soll uns auch also vor Augen stehen. Und dann natürlich auch die Wirkung. Gott also überhört kein Gebet. Und wenn Gott also jemanden lang warten lässt, dann hat das mitunter auch etwas seinen Sinn. Man könnte es so vergleichen wie eine Frucht, die also längere Zeit einfach zum Ausreifen braucht. Und die Zeit des Ausreifens, die sieht man natürlich nicht, sondern erst, wenn sie dann sozusagen zum Vorschein kommt. Und diese Frucht war eben ihr Sohn, der heilige Augustinus. Und wenn man bedenkt, dass der bis heute große Bedeutung hatte, dann weiß man auch, also die Frucht dieses Gebetes, dieses Leidens, ja, da wo auch also wieder das Leid auch eine Form des Gebetes ist. Also noch einmal, zum Gebet gehören also auch lange Pausen. Weitere Wirkungen oder Auswirkungen des Gebetes ist auch je nach Unterschied der Lebenssituation, ich denke jetzt auch an eigenes Erlebnis, wo es so richtig einmal gebrannt hat, da sagt dann auch Gott, mitunter auch unmittelbar was. Also auch das darf man wissen. Und mitunter, wenn auch einmal keine Antwort kommt, dann darf man ruhigen Gewissens den Weg gehen, der gerade vor einem liegt. Jetzt auch kurz auch zu den Heiligen noch etwas. Wir dürfen da ruhig im Gotteslob nachschauen. Es gibt dann auch viele Gebetssammlungen, Gebetsschatz vom Weigel oder andere Gebetssammlungen. Und da finden wir also viele Gebete von den Heiligen. Die können uns dann auch anregen, dann selber eigene Gebete zu formulieren und dann weiter in der Beziehung zu Gott wachsen. Dann auch, wo ich eingeladen worden bin, also nochmal zu den Gebetshaltungen, noch etwas zu sagen. Die sind, oder ich möchte so sagen, ich denke da jetzt an einen vielleicht bekannten Witz. Darf man beim Beten rauchen? Sagt man normalerweise nein. Und dann die zweite Frage, darf man beim Rauchen beten? Ah ja. Das hat aber durchaus eine Bedeutung, nämlich dass man sieht, im Gebet ist eine Spannung. Und wenn es einmal heißt, betet ohne Unterlass, ja, dann ist natürlich da die Frage, ja, wie soll das gehen? Ja, ich praktiziere es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich in der Früh aufstehe, beginne ich mit dem Kreuzzeichen und dann stelle ich meinen ganzen Tagesablauf in Gottes Hand. Das heißt, also mein ganzer Tagesablauf ist auch Gebet. Das darf uns auch bewusst werden und das sollen wir uns ruhig einüben und am Abend, komplett, beschließe ich diesen Tag. Ja, da beende ich sozusagen dann dieses Gebet, aber auch natürlich die Nachtruhe dürfen wir auch zur Gebetshaltung machen. Also so kommen wir durchaus da rein und wir schöpfen natürlich jetzt in dieser kurzen Zeit bei weitem nicht das aus, was also alles zu sagen gilt.